Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die 374 ist dran. Ich begrüße alle, die zuhören, ganz, ganz herzlich. Männer, Frauen, Weiblein, Männlein, Jugendliche, Ältere, also auch Leute, die so alt sind wie ich, ganz herzlich, fröhlich und hört mal gut zu.
Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie dabei sind. Hoffe, dass wir wieder schöne Themen ausgesucht haben. Probieren wir es einfach mal. Ich denke so.
Das heißt, du willst jetzt gleich anfangen. Du suchst Themen aus und willst gleich anfangen. Gut, wenn das so ist, mach bitte.
Wir können auch noch ein bisschen reden über aktuelle Sachen, die es gibt.
Nee, lieber nicht.
Ich musste so in letzter Zeit öfter an Minority Report denken. Diese Actionfilm, in dem denn ein tolles Benutzerinterface sich ausgedacht wurde und das auch verfilmt wurde. Mit Handschuhen konnte man sich denn da bewegen und auf virtuellen Bildschirmen alles sehen. Das gibt's mittlerweile. Wir haben auch schon Besseres gesehen. Wir hatten ja zum Beispiel bei uns in der TV-Sendung den Gunter Logemann von Microsoft mit so einer Kinect. Damit geht hier sowas auch über Gestensteuerung, den Rechner zu bedienen. Jetzt sind Forscher an der University of Washington auf eine ganz andere, ganz verrückte Idee gekommen. Die nennen ihr Verfahren VC, also V-I-S-E-E. Und zwar ist das eine Gestenerkennung ohne Sensoren und ohne Kameras. Also nicht wie bei der Kinect, da ist ja einmal diese Videokamera drin und dann dieser 3D-Chip drin, der diese Überlaufzeitmessung den Raum erkennt. Die sagen, es geht auch ganz ohne. Aber man muss ja irgendwie die Daten reinkriegen. Und jetzt sagen die, wir haben doch sowieso überall WLAN. Also im 2,4 GHz oder 5 GHz Bereich. Und dieses WLAN, wenn ich mich bewege im Raum und sich irgendeiner bewegt im Raum, das wird dadurch gestört. Man reflektiert es. Oder beziehungsweise, was die auch festgestellt haben, dass wenn man sich auf den Router zubewegt, man einen Doppler-Effekt hat. Das heißt, man kriegt eine ganz leichte Frequenzverschiebung rein. Ich meine, das ist nicht viel. Die sagen, das sind ein paar Hertz und bei 2,4 GHz sind das also nur im ganz minimalen Bereich. Man muss also sehr, sehr genau messen. Aber die haben jetzt einen smarten Empfänger entwickelt, so haben sie das genannt für ihr VC. Irgendwo steht ein ganz normaler Router rum, man hat seinen Empfänger daneben und wenn er denn einmal gelernt hat, dieser Empfänger, wie man sich bewegt und wie das stört, dann kann der die Bewegung auswerten und man kann damit steuern. Im Moment machen sie mehr damit Fenstersteuerung und sowas, auch man kann auch einen Computer theoretisch damit bedienen. Denn sie haben mehrere Probanden, also sie haben 5 Probanden in einen Raum gesetzt, konnten die Bewegung der Einzelnen zuweisen und haben die Hand- und Fußbewegungen von den Probanden erkannt. Und sie haben von den insgesamt 900 Gesten, die die Probanden ausgeführt haben, eine Erkennungsgenauigkeit von 94% gehabt. Das ist also wirklich richtig gut schon. Bei 5 Personen 94% Erkennung. Vorausgesetzt ist natürlich, dass der Empfänger mehrere Antennen hat. Man muss ja räumlich auflösen können. Und man muss auch gucken, dass man ein bisschen an die Sicherheit denkt. Denn das geht ja auch durch Wände durch. Also auch wenn im Nachbarraum einer sich bewegen würde, könnte man das erkennen. Und das soll ja nicht unbedingt sein, sondern man muss dann auch darauf achten, dass er entweder durch eine besondere Bewegung, durch einen Knopfdruck scharf geschaltet wird und kann dann erkennen. Ich meine, diese ganzen Gestensachen haben wir sowieso im Moment sehr eine große Konjunktur. Das, was die mit dem WLAN machen, macht zum Beispiel das Gest-IC mit einem 3D-Feld, das es erzeugt, das allerdings für die Fingererkennung, also für eine direkte Bedienung eines Rechners oder eines Terminals oder eines Point-of-Sales-Terminals. Und die Technologie, der Chip ist der MGC 3130, der als 3D-Gesten-Controller zur Verfügung steht demnächst und mit dem man dann eben auch Laptops zum Beispiel bedienen kann. Die nutzen eine ähnliche Technologie, die erzeugen ein elektromagnetisches Feld und durch die Finger und durch die Bewegung, die erzeugt wird, wird es gestört. Also auf großer Ebene mit WLAN, auf kleiner Ebene mit einem Chip. Und so kriegen wir dann irgendwann mal die Gestenerkennung, wenn wir uns als Männchen daran gewöhnen können, nicht mit der Tastatur der Maus, sondern wirklich frei in der Luft etwas zu bedienen, was, ich habe es mit der Kinect ausprobiert, sehr gewöhnungsbedürftig ist für uns. Aber vielleicht kommt es mal, dass man sich daran gewöhnt und kann manche Applikationen damit wirklich gut machen.
Würdest also du sowas, wenn ich mir so manch einen Moderator im Fernsehen ansehe, dann muss ich sagen, das wird bestimmt funktionieren, denn die können viel besser gestikulieren mit Händen, Armen und Köpfen und sonst was, als das so formulieren und artikulieren können.
Ja, ich meine, das
Bosheit geht aus.
Ja gut, es wird sicherlich Anwendungen geben. Ich denke aber eher, dass es wirklich so Point-of-Sales-Anwendungen, also in Geschäften, Werbeaufsteller oder sowas sind. Hier sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich denn der heimische Rechner ist, den man so bedient. Oder das Fernsehen umschaltet damit. Bei Spielkonsolen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wird ja auch gemacht mit der Kinect. Oder bei den mit dem Wii-Controller, der, wo man eben noch ein Gerät in der Hand haben muss. Oder eben bei gerade bei den Point-of-Sale-Sachen, also bei Werbeaufstellern in Geschäften. Kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Weißt du, dass diese Novität, die wirklich neu ist, in dem Bereich, den du beschrieben hast, eigentlich ein uralter Hut ist? Jeder, der ab und zu mal UKW-Radio hört, vielleicht sogar einen etwas weiter entfernten Sender, also nicht den, der um die Ecke steht, der wird, wenn ein Flugzeug so hoch fliegt, dass man es kaum erkennen kann, in bestimmten Winkeln und zu bestimmten Umständen dann ein Flattern des Signals erkennen. Das geht dann immer weg und kommt wie immer so mit Rauscheinbrüchen und so weiter. Das ist ganz genau der gleiche Effekt. Und die Amerikaner haben schon vor Jahrzehnten ein Passivradar entwickelt, dass sie das, was an elektromagnetischen Wellen in der Luft ist, auffangen und auf solche Signale und Signaturen untersuchen und feststellen können, was für ein Flugkörper dort in welcher Höhe und in welcher Richtung fliegt. Das heißt also, dieses Radar, diese Gestenerkennung basiert auf ja schon längst im militärischen Bereich eingesetzte Ortungsmethoden, die man nicht orten kann.
Gut, das ist interessant.
Nur als kurze Info. Ja, wie die meisten von uns schon wissen, die meisten von Ihnen, die hier zuhören, der Wolfgang Back ist abgetaucht in Urlaub, macht da seine 6 oder 8 Wochen. Ich weiß nicht, wie lange Rentner Urlaub braucht. Aber er hat ja versprochen, dass er ab und zu mal irgendetwas machen will. Und er nennt das Sommerkommentar. 2 haben wir schon gehört. Heute kommt der 3. Und ich bin gespannt, was er sich diesmal zum Thema genommen hat.
Sommerkommentar Teil 3. Eines Morgens in den 1980er Jahren hatte ich gerade mein Büro in der 7. Etage des Vierscheibenhauses des WDR betreten, als ein Anruf auf mein Telefon im Büro ankam. Ich konnte am Display erkennen, dass unsere Empfangsherren mich anriefen. Entschuldigung, Herr Back, hier, aber hier sind 2 Herren, die wollen Sie unbedingt sprechen. Doch Ihren Namen wollen Sie nicht preisgeben. Sie wollen auch keine Ausweise vorzeigen. Wenn das Gespräch nicht zustande käme, dann würde man sich auf eine andere Weise Zugang verschaffen, drohten Sie. Das klang nach wichtigen Terminen mit wichtigen Personen. Ein Grund, warum ich eventuell Besuch von so wichtigen Menschen bekommen sollte, fiel mir nicht ein. Der Empfang meldete mir jedoch, dass die beiden Herren sehr empfehlen, dass wir einen zeitnahen Termin ausmachen sollten. Ich muss an dieser Stelle unsere Herren am Empfang für Scheibenhaus loben, denn sie hatten einen guten Überblick über wichtige und unwichtige Besucher. Manchmal mussten sich schon Zuschauer wegschicken, die kurz vorher die ganz wichtige Weltformel entwickelten und jetzt unbedingt Herrn Pütz oder Herrn Back sprechen wollten. Hier schien mir jedoch angesagt, die beiden anonymen Männer zu empfangen. Sehr viel später erfuhr ich, dass die Unbekannten sogar mit einer Razzia drohten. Wahrscheinlich ging diese Drohung jedoch viel zu weit. Ich werde die düsteren Gesichter der Männer nie vergessen, die sich auf meine Sitzcouch im Büro hinsetzten. Sie waren feindlich eingestellt und sie wollten einen Schuldigen möglichst überführen und dingfest machen. Der Mögliche, das sollte ich wohl sein. Die erste Frage war schon kaum zu beantworten. Was haben Sie eigentlich vor? Was wollen Sie eigentlich damit bezwecken, dass Sie verstehen wollen, wie der City-Ruf angewählt wird? Ah, jetzt wurde mir einiges klar. Die beiden Herren fanden ihren Weg zu mir, weil ich kurz vorher eine Anfrage an die Deutsche Bundespost stellte. Der Grund war total technischer Natur. Innerhalb des WDR suchte man nach programmlichen Neuerungen, wie dies eigentlich ständig üblich war. Es sollten die Zuschauer stärker eingebunden werden. Eine Sendung wie damals Anruf erwünscht, sollte stärker automatisiert und modernisiert werden. Denn bei dieser Sendung konnte man anrufen, um seine Meinung kundzugeben. Das Interessante an dieser Sendeform war, dass man schon während der Sendung die Ergebnisse der Zuschauerbefragung mitbekam. Man wurde von einem frühen Callcenter empfangen, das im Studio aufgebaut war und mit 10 oder mehr Studenten besetzt war, die die telefonischen Meinungen annahmen. Doch damals gab es keinen TED. Oder dann später, da war die Anmietung der TED-Anlage zu teuer für die Redaktion. Wir als Computerfreaks wurden jetzt direkt angesprochen. Könnt ihr nicht dafür sorgen, dass wir mehr Meinungen aus dem Publikum entgegennehmen können? Gewünscht war letztendlich, dass man eine Nummer zum Studio anwählt und anschließend noch eine zweite Ziffer nach. Zum Beispiel 1 für Ja, 2 für Nein, 3 für Weiß nicht. Das, was heute im digitalen Zeitalter kein Problem mehr darstellt, war damals in den 70er und 80er Jahren noch ein analoges Problem. Bei vielen Versuchen mussten wir feststellen, dass man mit dem Nachwählen einer Nummer keine eindeutige Ziffer erkennen konnte. Einmal war es eine 1, dieselbe Wahl konnte aber auch eine 5 ergeben. So langsam kann man jetzt meinen Brief an die Deutsche Bundespost verstehen. Ich fragte nämlich nach, wie die Deutsche Bundespost es macht, dass sie nachgewählte Nummern erkennen konnte. Es gab den City-Ruf als primitive Vorform eines Handys. Man konnte eine Nummer in Siegen anrufen, wenn man in der Mitte von Deutschland wohnte. Und das galt auch für den Bereich Köln natürlich. Und dann einen entsprechenden Nummerncode nachwählen. Genau das war unser Problem. Wie konnte man den nachgewählten Code bei der Deutschen Post sicher erkennen? Ich fand das nicht ungehörig, dass man danach fragt, weil dies ja genau unser Problem darstellte. Meine Besucher im Büro fragten jetzt, warum wollen Sie das denn wissen? Offenbar hatten meine unfreiwilligen Gäste nichts, aber auch gar nichts verstanden. Doch als die Staatsschützer mein Büro verlassen hatten, begann ich zu grübeln. Was haben diese Aufseher denn nun für ein Interesse an unserer Erkennung der gewählten Nachnummern? Man muss kurz einmal die Situation der 1980er Jahre zusammenfassen. Es gab noch keine Handys bis 1985 und auch das SMS-Verschicken war dadurch nicht möglich. Wer sich bemerkbar machen wollte, der konnte den City-Ruf bemühen. Hier gab es Telefonnummern, die aus zwei Teilen bestanden. Einmal musste man den Bereich kennen und zusätzlich musste man die individuelle Nummer wissen. Beide Nummern wurden hintereinander gewählt und der Nummerninhaber mit einem Signal benachrichtigt. Der Angepiepste wusste nicht, wer ihn angerufen hat und kannte auch nicht die Problemstellung. Wenn es bei ihm piepste, dann musste der Angerufene die Telefonnummer wissen, die er vorher ausgemacht hatte. Meistens war das Büro der Sekretärin. Wenn er diese Nummer jetzt anwählte, so konnte er sich Informationen von der Sekretärin einholen, was er zu tun hätte. So funktionierte der City-Ruf. Und jetzt wissen wir allerdings immer noch nicht, warum die beiden düsteren Herren in das Redaktionsbüro kamen. Der City-Ruf wurde auf UKW gesendet, über den Frequenzen von Polizei und Feuerwehr, aber unter den Frequenzen des normalen Hörfunks. Der technische Freak hatte damals sowieso ein Radio, das er in die unerlaubten Frequenzen drehen konnte, um vielleicht eventuell den Polizeifunk zu hören. Und da war es natürlich interessant, Signale zu entdecken, die man nicht einordnen konnte. Das Tüdelüdü, das man dort ständig hörte, war nämlich der City-Ruf. Damals fanden die meisten technischen Entwicklungen in einem Zirkel statt, der wenig Verbindung zur normalen Welt hat. Verstanden hat man draußen relativ wenig von den Neuerungen. Und so wurde in der Zeitschrift MC ein City-Ruf-Decoder als Einzelplatine für den Heimcomputer als Bastelanleitung veröffentlicht. mit der sicherlich wenige Leute etwas anfangen konnte. Man wollte damit keinesfalls etwas Böses erreichen. Es war einfach die Neugierde, die einige Bastler bewog, zu dekodieren, was sich hinter diesen komischen Signalen befand. In dieser Zeit hatte man noch ein ganz anderes Verhältnis zu dem Thema Datensicherheit. Das, was verboten war, war gleichzeitig auch als sicher eingestuft, denn Verbotenes durfte nicht gemacht werden. Die alten Autotelefone zum Beispiel funkten ihre Gespräche im Klartext in die Luft und rechneten damit, dass die keiner mithören kann, weil Abhören ja verboten war. Jedenfalls konnte man mit diesem Bauvorschlag der Zeitschrift MC ganz besondere Ergebnisse bekommen. Die modulierten Signale konnten ausgelesen werden und es gab sich bei richtiger Leseweise eine Klartextanzeige, naja, zum Beispiel 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Man konnte jetzt mit viel Mühe herausbekommen, welche Nummer sehr oft angerufen wurde, wenn man sich mit dem System beschäftigte. Jetzt komme ich so langsam zu dem Punkt, der mir erklärte, warum ich diesen Besuch in der Redaktion hatte. Wenn es jemanden gegeben hätte, der dieses Wissen umgesetzt hätte, der hätte den ganzen Dienst auf den Hebel nehmen können. In dem Satz sind viele Konjunktive untergebracht. Dieses hätte war die Angst der Staatsschützer, dass man einen ganzen Dienst lahmlegen könnte. Wir machen folgende Annahme. Der Stationsarzt Müller im Krankenhaus XYZ hatte einen City-Rufempfänger, der ihm mitteilte, dass sich eine besondere Situation eingestellt hat. Jetzt hat der Bastler die Telefonnummer aus seinem Bauvorschlag dekodiert und weiß, dass dahinter irgendein City-Rufkunde steht. Er ruft die Zentrale in Gießen an, wählt die dekodierte Nummer hinterher und bei Dr. Müller piepst es. Ein normaler Vorgang. Doch wenn Dr. Müller die Sekretärin anruft, dann erfährt er Fehlalarm. Wenn sich diese Irreführung 2 Wochen hinzieht, dann hat der Arzt den City-Ruf als unzuverlässiges Meldesystem abgelehnt. Er wird entweder eine neue Nummer verlangen, diesen Dienst aufhören, und damit ist die Müllersche Nummer jedoch frei und kann von irgendjemandem benutzt werden. Wahrscheinlich von dem, der diesen Decoder gebaut hat. Wie sich im Nachhinein feststellen ließ, hatte die Deutsche Bundespost keinen Überblick über die gesendeten Nummern, sodass man einen Check hätte machen können, ob die ausgestrahlte Nummer überhaupt zu einem offiziellen Nutzer gehört. So langsam erkennen wir schon, dass der Besuch der Dunkelmänner einen Sinn ergab, den sie selbst wahrscheinlich gar nicht erkannten. Man hätte durch eine verteilte Aktion unerkennbar den City-Ruf so stören können, dass eine nachfolgende Einstellung des Dienstes die einzige Konsequenz gewesen wäre. Irgendwann wurde dann der Dienst sowieso eingestellt, doch der Grund dafür war das Erscheinen der Handys. Ich will den Besuch der beiden Herren noch abschließen. Da sie merkten, dass sie technisch völlig unterlegen waren, gaben sie zu Protokoll, dass ich noch von ihnen hören werde. Doch niemals kam eine Reaktion auf den Besuch. Stopp.
Stirnrunzel, muss ich hier sagen. Ja, ich glaube, ich muss den Kollegen Back hier mal ein bisschen korrigieren. Der hat da einige Sachen durcheinander gebracht. Also einmal, es ist nicht City-Ruf. City-Ruf ist etwas anderes. Bei City-Ruf gab es verschiedene Sachen unter verschiedenen Vorwahlen, also die 0164. Und dann konnte man Tonsignale oder Rufnummern übermitteln. Das war also schon eine richtige Informationsübermittlung. Oder unter der Vorwahl 0168, ich habe noch so ein Ding, ich muss mal gucken, wo es liegt. Da konnte man numerische Nachrichten per TTMF, also diese Mehrfachfolgetonrufnummer, oder alphanumerische Nachrichten mittels eines extra Tongebers übermitteln. Das konnte das Ding schon. Ja, und dann konnte man noch Operatordienst und so weiter und so weiter. Das kam aber später. Vermutlich hat er da 2 Sachen durcheinander gebracht. Einmal hat er das Euro-Signal verwechselt mit dem, was ich damals gemacht habe, das war nämlich Euro-Signal, mit diesem City-Ruf. So, und dann kam noch etwas dazu, diese Rufnummererkennung einer Nachwahl, da hatte ich mal einen Auftrag vom WDR, mich darum zu kümmern, das hatte aber nichts mit dem Thema zu tun. Ganz kurz zu diesem Thema Euro-Signal, darüber spreche ich jetzt. Ich hatte einen Euro, mehrere Euro-Signalempfänger, einen alten, großen, roten zum Beispiel. Und dieser Eurosignalempfänger, der bekam, das war ein UKW-Empfänger, der bekam per UKW-Radio seine Informationen, einen 5-fach Folgetonruf zugeschickt. Die Frequenzen, die in Deutschland benutzt wurden, das waren 87,34 MHz und 87,365 MHz. Insgesamt gab es 4 Kanäle, die anderen beiden waren in Frankreich jeweils dann wieder 25 kHz höher. Die wurden in Deutschland nicht benutzt. So, und dieser Empfänger, der hatte einen Piepser, ein Feldstärkeanzeigegerät zum Beispiel da drauf, und 4 Leuchtdioden. Und er hatte 4 Rufnummern, sogenannte Rufnummern. So, und ich konnte am Anfang eine Vorwahl wählen und dann eine meiner 4 Rufnummern. Und dann ging diese eine Leuchtdiode an. Da musste ich vorher vereinbaren, erste Leuchtdiode heißt zu Hause anrufen, zweite heißt Chef anrufen, dritte heißt Freundin anrufen und was auch immer man wollte. So, das war natürlich ein bisschen unerquicklich und das Ding war teuer, hat zwar nur ein Zehntel von einem Autotelefon gekostet, aber es war doch recht teuer. Später, als das sich verbreitet hatte, diese Technologie, wurde Deutschland in 3 Bereiche aufgeteilt. Da musste man schon wissen, ist der, den ich anpiepsen will, im Norden, in der Mitte oder im Süden. Und da hatte man die 0279, die 0709 und die 0509 als Vorwahl und dahinter dann wieder eine meiner 4 Leuchtdioden anmachenden Rufnummern. So, und da ich das im UKW-Bereich gehört habe, was da kommt und diese 5-fach Folgetonruf, habe ich mir gedacht, könnte man ja eigentlich selbst bauen. So ein 5-fach Tonrufauswerter ist ja nun wirklich kein Thema, auch wenn wir damals noch keine Mikroprozessoren zum Basteln genommen haben. Aber ein bisschen Elektronik ging ja auch. Und habe gedacht, so, jetzt, was mache ich denn jetzt? Und da, das hat der Wolfgang Back sich dann gemerkt, kam wohl auch die Idee her, am einfachsten ist es doch, ich kann ja nicht zur Post gehen, kann sagen, gib mir mal eine Rufnummer, ich will schwarz an dem Dienst teilnehmen. Alles Gedankenexperimente. Dann habe ich einfach mal angerufen und habe gesagt, hier, hör mal, so und so, Computerclub, wir wollten eventuell mal da über Technik oder sonst was berichten, aber was ich nicht verstehe, ist das mit den Rufnummern, die werden ja nicht übertragen, wie wird denn das da verwaltet, gemacht oder sonst wo, ich könnte doch einfach irgendeine Rufnummer anrufen und mir einen Empfänger dafür basteln, das ist ja nun wirklich Killefitz, und dann hätte ich ja auch so etwas, und da haben die gesagt, nein, das geht nicht und das ist nicht möglich und gar nicht machbar, ich habe gesagt, red nicht so ein Kram. Ich brauche doch nur eine Rufnummer anzurufen und dann höre ich mit meinem Empfänger, was kommt denn da an Signal, zeichne das auf, die Frequenzen und baue mir dafür etwas. Ja, und die werden ja alle vergeben und so weiter. Naja, ich habe gedacht, ihr wollt mir nichts sagen oder ihr wisst nichts oder sonst was. Und das war dann wahrscheinlich der Auslöser dafür. Wolfgang Back habe ich dann erzählt, ja, wenn eine Rufnummer, ich suche mir eine aus, eine schöne, die rufe ich dann jeden Tag 20 Mal an, das mache ich 2 Wochen lang. Und wenn das zum Beispiel der Chef was von irgendeiner Cleaning ist oder irgendjemand anderes, dann schmeißt er das Ding in die Ecke, beziehungsweise ruft die Post an und sagt, ich will eine andere Nummer haben. Den ganzen Tag piept das Ding hier. Schon ist meine Wunschnummer frei und mein selbstgebastelter Empfänger. So, und da hätte ich kostenlos daran teilnehmen können. Brauchte ich nicht, ich hatte ja so ein Gerät. Nur, die Konsequenz daraus war, dass dann jemand von der Post wohl sich bei Wolfgang Back gemeldet hat. Er hat mich dann auch angerufen, hat gesagt, hier, was hast du da wieder angestellt und so. Und die haben mich angerufen von der Post und so weiter. Aber die Konsequenz daraus war, dass dann unbenutzte Rufnummern gesperrt wurden. Das heißt, nur die, die von der Post vergeben waren, die waren frei. Gut. Nur mal so viel zu diesem Projekt, was ich damals halb Gedankenprojekt, halb Bastelprojekt hatte und dass das Geschäftsmodell der Post hätte stören können. Das war wohl der Auslöser dafür, dass man dann gesagt hat, jetzt rufst du den Back an und fragst mal, was bei denen da los ist. So viel zu dem Eurosignal, was der Wolfgang Back wohl letztendlich wirklich gemeint haben sollte.
So ein bisschen Hackerblut ist bei dir ja schon drin, ne?
Das war schon immer so. Hacker und Rebellenblut.
Gut, ich habe was anderes. Es gibt was Neues aus Finnland.
Aha.
Nokia kennt man ja, ne? Mhm. Nokia hat ein paar Mitarbeiter verloren. Die haben die Firma Jola gegründet, oder Jola.
Ja.
Und die haben die sind gerade dabei, etwas zusammenzubasteln, das sie nennen The Other Half, die andere Hälfte.
Mhm.
Das ist ein Handy. Gut, Handy gibt's wie Sand am Meer. Das Besondere dabei ist, dass dieses Handy das sogenannte Sailfish OS hat. Das ist eine Weiterentwicklung des MeeGo. Wir haben schon mal darüber berichtet. Es war damals schon Bestrebungen, ein Handy mit einem Linux-Betriebssystem zu entwickeln, das eben MeeGo heißen sollte und ich glaube zuletzt bei Intel gelandet war. Jedenfalls haben sich die Startup, das finnische Startup Jola, dieses Betriebssystem geschnappt, hat es weiterentwickelt, es ein Handy dazu entwickelt, das jetzt baut. Das kann man auch vorbestellen für 399 Euro. Das wird wahrscheinlich Ende des Jahres geliefert. Und das hat einfach ein paar Gags drin. Das ist ein Mittelklasse-Handy. Die sagen aber, es ist wesentlich performanter als Android, das zwar auf Linux basiert. Aber das hier ist ein reines Linux und das Multitasking arbeitet wesentlich besser. Zusätzlich als Gag, deswegen heißt die Other Half, man kann die Rückseite auswechseln. Und je nach Rückseite ändert sich dann auch das Design des Telefons. So könnte man also zum Beispiel auch Werbung machen, dass man dann als Werbetreibender eine besondere schöne Rückseite weggibt und dann wird eben auf dem Display dann immer das Werbefilmchen eingeblendet. Ansonsten hat es ein 4,5 Zoll Display, 16 GB Speicher, MicroSD, 8 Megapixel Kamera und wird auch den 4G-Standard können. Also eine ganz nette Sache. Und wir kriegen dann endlich mal ein Linux-Handy auf den Markt, wenn es denn alles so klappt. Ein anderes Handy gibt's noch, das ist auch so ein Crowdsourcing-Projekt. Das Ganze heißt Fairphone. Die Idee war dabei, man nimmt ein Mittelklasse-Handy, also auch mit Android 4.2, mit einem 4,3 Zoll Display, 8 Megapixel Kamera, ein Quad-Core-Prozessor. Aber das Gerät wird immer nur aus Metallen und Rohstoffen, die fair produziert worden sind und die man weiterverwenden kann, produziert, ist deswegen ein wenig teurer, kostet 325 Euro, kann man auch vorbestellen. Aber man will eben damit verhindern, dass die Ausbeutung der Rohstoffländer wie Kongo oder sonst irgendwas immer weiter getrieben wird, bloß damit billigere Preise erzielt werden können. Also eine nette Sache. Es soll im Juni noch auf den Markt kommen und wie gesagt kann für 325 Dollar vorbestellt werden. 5.000 Interessenten haben schon bezahlt, vorbestellt und bezahlt. Und die Entwickler wollen jetzt erstmal 20.000 Stück bauen lassen, allerdings in China bauen lassen.
Sehr interessant, dein Beitrag.
Ja.
Allerdings habe ich noch eine Frage. Du bist auch reingefallen auf diese Werbesprüche, ja. Billige Preise. Ein Preis kostet ja nichts. Ein Preis ist ja eigentlich, ja. Es gibt niedrige und hohe Preise. Aber es gibt auch keine heißen Temperaturen. Aber ja. Egal. Unsere Sprache wird sowieso von den Werbefuzzis derart verhunzt, dass keiner mehr darüber nachdenkt, sondern alles nur nachplappert. Von mir aus auch billige Preise. Ja, und dann kann man mit billigen Preisen also LCD-Displays kaufen, die auf einen weißen Schimmel geliefert werden. Zum Mittagessen kriegen die Pferde dann Kappeskappe oder sowas.
Also billige Preise gibt es.
Gut.
Billig heißt im Deutschen im Deutschen an sich angemessen.
Und wer hat die angemessen?
Angemessene Preise, also richtig faire Preise.
Ja, ja.
Also ich kann auch ein bisschen klugscheißern.
Gut, sind wir jetzt fertig?
Damit ja.
Gut, dann sind wir auch mit der Folge für heute fertig. Ich denke, dass wir am Ende sind, dass wir nochmal darauf hinweisen sollten, dass der Thomas Ritter in seinem Shop einige schöne neue Sachen auch für den Sommer hat und dass sich der Erste gemeldet hat. Er hat eine Spende auf unser Konto überwiesen und hat drunter geschrieben, danke für die Sendung, Name kann genannt werden. Und der Name ist Olaf Meyer. Lieber Olaf Meyer, herzlichen Dank dafür. Und jeder, der das draufschreibt, der kann auch draufschreiben, wie seine Oma heißt, dass wir die nennen sollen, wo er wohnt oder sonst was. Alles das wird hier genannt, so wie wir es in der letzten Fernsehsendung gesagt haben. Das war's für heute.
Ja, dann Daumen hoch.
Und dann?
Und tschüss.
Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.